In der Predigtreihe Personen des Glaubens ist heute Jan Hus dran. Wie kann ich euch am besten mit hineinnehmen in eine Zeit, die für uns absolut fremd ist, in der wir ziemlich orientierungslos wären? Ich versuche es mal mit dem Gedanken des Reiches, des B-Reiches. Heute sagt man dazu Blase. Jeder Mensch lebt in seiner Blase, in seiner kleinen Welt, die in sich einigermaßen stimmig ist, in der man einigermaßen gut leben kann. Und wir mögen es nicht, dass Störungen hineinkommen, die uns aus dem Konzept bringen. So eine Blase nenne ich Reich. Und wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann ist es auch so eine Blase. Vielleicht viel, viel größer als unsere kleinen Blasen, aber sie ist auch ein Bereich. Ein Bereich, der geschützt ist durch Mauern. Wir Christen leben unseren Glauben in einem bestimmten Bereich, in einer Blase. Und wir lassen längst nicht alles an uns rankommen, weil es uns eventuell Schaden zufügen könnte. Und was ich an diesem Bereich Gottes, in diesem Bereich, das Jesus Christus ausgerollt hat, so gut finde, dass sich darin für die Seele echt gut leben lässt. Das Lied vorhin hat es so ausgedrückt: Mir ist wohl in dem Herrn. Das sagt, dass dort ein Raum ist für mich, in dem ich gut leben kann, den ich nicht entfalten kann, in dem ich geachtet, respektiert werde, in dem jemand auf mich positiv blickt. Und das ist längst nicht in jedem Bereich unserer Gesellschaft der Fall. Wie oft werden Menschen missachtet, misshandelt, gemobbt, fertig gemacht, krank gemacht, kaputt gespielt oder im Krieg getötet. Das ist längst nicht selbstverständlich, dass Menschen in einem Bereich leben können, in dem sie sich wohlfühlen. Und es ist auch gar nicht so einfach zu sagen, das ist der Bereich, wir leben ja in vielen Bereichen. Wir leben zum Beispiel in dem Bereich Deutschlands. Die Grenzen schützen uns einigermaßen, der Staat mit seinen Gesetzen schützt uns einigermaßen. Innerhalb dieser Spielregeln haben wir zu leben gelernt. Und da gibt es noch viele andere Bereiche, in denen wir leben. Und je nachdem, in welchem Bereich wir gerade sind, handeln wir auch entsprechend. Und manchmal ist dieses Handeln höchst unterschiedlich zu anderen Bereichen. Ich nenne es ganz gerne, wenn ich wieder mal sehe, dass Personen, auch arbeitsmäßig zum Beispiel, in einer Situation anderen gegenüber ganz anders handeln als anderen Menschen gegenüber. Also den einen sind sie richtig freundlich und dem anderen sind sie richtig eklig. Das sind unterschiedliche Bereiche. Das ist so kontextsensitives Handeln. Sucht euch einen eigenen Begriff. Ist jedenfalls schon interessant, wie Menschen sich darauf einstellen können. Und wir selber können uns unseren eigenen Bereich selbst auch schaffen. Eines der wunderbarsten Mittel dazu ist die Musik. Die Musik kennt ihr alle, indem man zum Beispiel einen Ohrwurm hat und den ganzen Tag nicht losbekommt. Und wenn es noch dazu ein schönes Lied ist, mir ist wohl in dem Herrn, was weiß ich, ja, dann lebt man in diesem Tag, in diesem Lied, oder wenn man vielleicht noch selber eigene Gedanken einfach eine Melodie dazu pfeift, die ihn einfach in den Sinn kommt, dann erschafft man sich einen Bereich, der einen schützt, der einem gut tut und in dem andere auch gerne eintauchen und diesen Schutzbereich selber für sich in Anspruch nehmen. Das ist eine spannende Welt. Soweit erstmal der Vorspann. Doch bevor es zu Jan Hus oder Johann Hus geht, möchte ich noch einen Bibeltext lesen. Etwas, was von unserem Herrn Jesus überliefert wurde. Der hat ja unglaublich viel gesagt. Die ganze Bergpredigt ist ein Schatz, ein Bereich, ein Regelwerk, eine Welt für sich, in der Menschen hineintauchen können und sich wohlfühlen können. Weil sie wissen, hier sind die Gesetze, die Normen Gottes, die einander respektieren, die einander wohltun. Und dann sagt Jesus zum Schluss, jeder nun, das steht in Matthäus 7, Vers 24 und folgende, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Deshalb die Einladung, in diesen Lebensraum, in diesen Lebensbereich von Jesus hineinzutauchen, sich von ihm inspirieren zu lassen, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück in die Geschichte, in das Spätmittelalter. Die frühe Neuzeit hat begonnen. Die Menschen, das Denken der Menschen und das Handeln der Menschen ist nicht immer gleich gewesen über die Jahrhunderte, sondern hat sich entwickelt. Und aus dem mittelalterlichen Denken, so ein Denken, es war ganz gottesbezogen, unglaublich gottesbezogen. Jeder Gedanke der natürlichen Welt, der Erfahrungswelt, hing mit einem Gottesbegriff zusammen. Und die Kirche hatte ja diese Welt quasi um sich herum gebaut, auch einen Schutzbereich, aber aus dem man sehr schnell herausfallen konnte. Es wurde immer komplizierter. Man baute so über die Generationen von Menschen, baute man so immer mehr an. Es wurde schwieriger. Und vor allem die Menschen haben sich verändert, die diesen Machtbereich ausfüllten. Wenn wir die Wahrheit von Jesus hören, dann ist er in seiner Botschaft stark und mächtig. In seiner Person schlicht und einfach. Arm und besitzlos. Und gerade das bringt die Wahrheit, die Jesus bringt, so wertvoll auf den Punkt. Er ist der mit seiner Person dafür einsteht, dass das, was er sagt, Wahrheit ist. Und da, wo wir Wahrheit erleben, merken wir, dass diese Wahrheit uns im Leben bereichert, etwas gelingen lässt, etwas vorwärts bringt. Wahrheit schafft Erfolg. Die neue Wahrheit der Beherrschung der Technik schafft unglaubliche Erfolge in dem, was wir um uns haben. Wir sind ja durch und durch technisiert, wir sind informell verknüpft ohne Ende, wir beherrschen Nanometer von Atomen und Molekülen, um sie geordnet und gezielt in ein Informationsgefüge zu pressen. Das, was die Schöpfung schon lange kann und bis ins Feinste perfektioniert darstellt, das versuchen wir nachzuahmen und wir haben Erfolg, weil wir der Wahrheit folgen. Doch diese Wahrheit, die Erfolg bringt, bringt auch gleichzeitig Menschen, die den Erfolg nutzen und ausnutzen. Und wenn Menschen beginnen, Erfolg auszunutzen, dann wird Macht daraus. Die Macht ist wiederum ein Bereich, aber wenn diese Macht ausgenutzt wird, entsteht ein Bereich, in dem es sich immer schwerer leben lässt. Und so war damals dieses Spätmittelalter, es war durchzogen von Menschen, die hatten die Herrschaft, unter anderem auch durch die Kirche, aber auch die weltliche Herrschaft war repräsentativ da. Und die beiden, die kirchliche Herrschaft, der kirchliche Machtbereich und der weltliche Machtbereich, die haben Schnittmengen gehabt, aber sie hatten auch Kämpfe gegeneinander. Und so durchzog Europa ein Machtbereich, der in sich vollständig verknüpft und verknotet war, der auch keine Rücksicht nahm auf irgendwelche nationalen oder sprachlichen Interessen. Es war relativ egal, was für eine Nation gerade beherrscht wurde. Da wurde ein König eingesetzt und der herrschte dann mal über die Tschechen. So als Tscheche kam man sich da schon etwas komisch vor. Da wurde eine Sprache gesprochen, die man nicht kannte. Es war fremd. Es fühlte sich nicht wie zu Hause an. In dieser Situation ist im Jahre 1370 der kleine Johann geboren worden, Jan Hus. Er stammt aus dem Ort Husinek. Und Hus, du hast es schon gesagt, Petra heißt ja Gans, also es scheint wirklich ein Ort gewesen sein, ein Dorf gewesen zu sein. Man kann es sich vorstellen mit dem ganz schönen Dorfleben, da laufen Gänse rum, da laufen Schafe rum, da sind Schweine am Grunzen und Rinder auf der Weide. Da riecht es nach Dunk und nach Wiesen. Und die Leute, die gehen da offen und ehrlich miteinander um. Es gab mal Zoff, es gab mal Frieden, es wurde gefeiert. Und so lebte eine Generation in der nächsten. Und Johann Hus war der Sohn eines Fuhrmanns. Relativ einfach, relativ schlicht. Keine großen Erwartungen an das Leben. Vielleicht mal Gänse hüten, wer weiß. Johann war relativ wissbegierig. Er wollte mehr wissen und verstehen, wie diese Welt funktioniert, wie diese Machtbereiche funktionieren. Und wenn ein Mensch so wissbegierig ist, dann liegt es nahe, dass er studiert. Und so nahm er ein Studium auf im Jahre 1386, also mit 16 Jahren. Er ging nach Prag, was nicht so ganz weit weg war von Böhmen, also er kommt ja aus Böhmen, aus einer Grenzregion. Und dort studierte er, was studiert man, wenn man die Welt begreifen will? Theologie. Interessant war, dass an dieser Universität, die vor 50 Jahren gegründet wurde von Karl, dass dort überwiegend Deutsch gesprochen wurde. Das Böhmerland war durchzogen auch von Deutschen. Die Deutschen hatten hauptsächlich die Herrschaft in der Hand. Die Tschechen waren in erster Linie einfachere Leute. Es gab auch tschechischen Adel auf alle Fälle, aber die Deutschen dominierten ein Stück. Schwierig, wenn ein Land, ein Gebiet so von Menschen besiedelt ist, die unterschiedliche Traditionen haben und sogar noch unterschiedliche Sprachen sprechen. Es gab, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter, im Jahre 1409 ein Dekret, und da hat der Jan Hus schon ein bisschen eine Aktie dran. Der Jan Hus lebte zu der Zeit noch. Und zwar legte man das Stimmverhältnis der Prager Universität neu fest. Dass nämlich die Ausländer quasi nur eine Stimme bekamen und die Tschechen mehrere Stimmen. Und damit hatte die Universität, die damals wirklich führend in dieser Gegend war, hatte ein anderes Zünglein an der Waage bei Entscheidungen. Zum Beispiel, es waren gerade zwei Päpste im Spiel, die sich gegeneinander stellten. Und da gab es so einiges an Machtspielen. Und auf einmal hatte die Universität einen anderen Stand. Die Tschechen hatten die Oberhand bekommen. Was passierte? Ja, also es ist gut für uns, für Deutschland. Gut für Leipzig. Denn es war ein Aufschrei. Und Über 1000 deutsche Studenten verließen die Universität. 80% des Lehrkaders verließen die Universität und sie halfen mit, die Universität in Leipzig zu gründen. Und daraufhin verlor natürlich die Universität in Prag ihre Bedeutung und die in Leipzig stieg in der Bedeutung. Ja, des einen Leid ist des anderen Freud, so ist es. Es gibt ja noch mehr Auswirkungen in der Geschichte, auch in unserer näheren Lokalgeschichte aus dieser Gegend. Ihr kennt ja sicherlich auch Naumburg und dort gibt es das Hussitenkirschfest. Die Hussiten kommen, wie der Name schon sagt, vom Jan Hus her. Es sind quasi die Nachfolger des Jan Hus. Sie haben nicht alles gemacht, was Jan Hus gut fand, aber so annähernd. Und wer kennt denn die Geschichte mit Jan Hus oder mit den Hussiten bei Naumburg? Weiß die jemand? Also die feiern ja jedes Jahr das Hussitenkirschfest. Was war da gewesen? Ich erzähle mal so in groben Zügen. Und zwar, die Hussiten waren durchaus kriegerisch gestimmt. Sie hatten Gebiete erobert, ausgeraubt. Ja, ein bisschen, die mussten ja auch von was leben. Sie sind in der Niederlausitz und in der Oberlausitz gewesen, haben Kriege geführt und einer der großen Feldherren der Hussiten, der hieß Prokop. Es gibt ja viele Prokopiusse, aber das war so ein Prokop, der diese Kriegsschar führte und sie wollten Naumburg erobern. Und die Hussiten hatten sich schon einen Namen gemacht, dass sie nicht viel Federlesens machten, sondern dass sie auch ganz gern mal eine Stadt platt machten. Und die Naumburger hatten Angst. Richtig Angst. Und dann kamen sie auf eine Idee. Es ist gerade Kirscherntezeit. Wir schicken unsere schönsten Mädels mit Körben voll Kirschen den Kämpfern entgegen, dass sie freundlich gestimmt werden und vielleicht verschonen sie Naumburg. Und so ist es passiert. Und dann sind junge Mädels raus, den Kämpfern entgegen, und Naumburg wurde verschont. Und das feiert man nun jedes Jahr in Naumburg. Aber was machte denn die Hussiten so kämpferisch? Ist nicht das Evangelium von Jesus Christus ein Evangelium des Friedens und ein Evangelium des... dann, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann reich ihm auch die rechte da. Also das ist doch... Wie kommen die darauf? Nun ja, für die Hussiten war es eine Existenzfrage. Das kaiserliche und das kirchliche Heer waren stark und sie duldeten nicht, dass Abweichler ihre Landschaft bewohnten. Und so blieb ihnen nur, sich zu verteidigen, um ihr Leben zu retten. Und aus dem Verteidigen wurde dann hin und wieder auch einmal erobern, wie es so Gang der Dinge ist. Ja, kehren wir zurück zu Jan Hus. Er hatte also Theologie studiert und er hatte interessante Ideen. Inspiriert wurde Jan Hus durch einen Engländer. Vor ihm, ein paar Jahrzehnte vor ihm, lebte Wycliffe, der Bibelübersetzer, der Reformator. Ist eine ganz eigene Geschichte. Aber er schuf in England einen eigenen Bereich. Einen Bereich, in dem die Nationalität, die Muttersprache, wieder mehr Gewicht bekommt. Wieder dem Volk näher gebracht wird. In dem Jesus wieder, der so verklärt in der offiziellen Amtskirche kaum noch erreichbar ist, dass man einen Haufen Heilige braucht, oder vielleicht Maria und sonst erwähnen, um sich diesem großen Gott zu nähern zu dürfen, er kam wieder näher dem Volk. Jesus war wieder der Retter. der Ansprechpartner für die Nöte und Sorgen der Menschen. In der eigenen Sprache, in der eigenen Musik, im eigenen Singen. Kann man sich vorstellen, wie das auch den inneren Bereich wieder neu belebt und stark macht. Im Gegensatz zu dem Lateinischen, zu dem etwas Fremden. Und dieser Wycliffe zum Beispiel, er ist 1330 geboren, also 40 Jahre vor Jan Hus. Er wendete sich gegen die Bilderverehrung. Also es gibt ja doch immer auch diese Eigenschaft, dass man so dann Bilder hat und dann vor diesen Bildern dann zum Beispiel kniet und ehrfürchtig dabei ist. In der katholischen Kirche ist es ja üblich, dass auch Bilder sprechen zu den Menschen. Ja, diese ganze Jesus-Leidensgeschichten, die ganz oft dargestellt sind, sie haben ja ihren Wert. Sie vermitteln ja Evangelium. Aber sie haben auch die Eigenschaft, selbstständig zu werden. Und dann auf einmal so, was macht das mit den Menschen auf einmal? Wer steht da im Mittelpunkt? So kleine Götzen mäßig. Ja, und das haben die Menschen auch erkannt, dass zum Beispiel die Messdiener dann so die Bilder anguckten und wenn dann so ein etwas frech gemaltes Gemälde, wie es ja auch damals gab, so diese Messdiener quasi ablenkte, dann fand man das als Eltern nicht gut. Und dann durften diese Bilder so nicht gemalt werden. Und überhaupt, warum überhaupt Bilder? Ja, und es gab so einige Ungereimtheiten, die gegen so eine innere Wahrheit sprachen, wo man erkannt hat, hier stimmt etwas nicht mit der Welt, mit dem Bereich. Es ist durcheinander gekommen. Es passt nicht mehr zusammen. Eines zum Beispiel, wogegen Wycliffe sich gewendet hat, ist das Zölibat der Priester, also dass sie nicht heiraten dürfen. Weil er hat sehr wohl erkannt, dass es doch, wie soll ich sagen, die wunderbare Schöpfungsgabe eines Menschen, sich zu einem anderen Menschen hingezogen zu fühlen, nicht aussetzen kann, sondern dass sie auf anderen Wege irgendwie dann doch erreicht wird. Und dann wird gelogen. Dann macht man etwas heimlich. Es ist nicht schön. Und warum soll man das, was in der Bibel nicht steht, also sehr wohl vielleicht empfohlen wird von Paulus, das kann sein, aber es ist doch kein Befehl, etwas ausführen zu müssen. Warum soll man das tun? Zum Beispiel wandte sich Wycliffe auch gegen die Ohrenbeichte. Die Ohrenbeichte ist, wie der Name schon sagt, im Prinzip, dass Menschen dem Priester ihre Sünden beichten von Mund zu Ohr. Warum wandte sich Wycliffe dagegen? Was habt ihr für eine Idee? Was ist daran falsch? Ist ja erstmal nicht schlecht, wenn man so seine Sünden loskriegt, irgendwie auch mal aussprechen kann und dann auch vielleicht Vergebung zugesprochen bekommt, so wie es ja auch bibelgemäß ist.
Nur das Blut Jesus Christi kann die Sünden.
Aber es heißt ja auch, dass man gegenseitig die Sünden bekennen soll. Ja. Und zwar, ich verrate es mal, stellt euch vor, ihr müsst zur Beichte. Ihr müsst. Was erzählt er dem wohl? Kommen da nicht die schönsten Geschichten in euren Kopf, die man dem anderen erzählt? Und Wahrheit, was ist schon Wahrheit? Man erzählt, was er hören will. So ist der Mensch. Wenn einem danach ist und man will Wahrheit erzählen, dann erzählt man das. Aber wenn man muss, erzählt man sonst was. Ja, und das hat der Wycliffe erkannt und wandte sich dagegen, diese Pflicht zur Beichte. Vom Wycliffe danach gab es eine Bewegung, eine unglaubliche Glaubensbewegung. Die ist aber heute nicht Thema. Ich nenne nur den Namen, dass ihr ihn mal gehört habt. Vielleicht taucht er später nochmal auf, ein andermal. Das sind die Lollarden. Die Lollarden sind die Anhänger von Wycliffe. Es ist ein bisschen schwieriger, bei Jan Hus ist es einfacher. Die Anhänger von Jan Hus heißen Hussiten. Na gut, jedenfalls hatte der Jan Hus einiges von dem Wycliffe richtig gut gefunden. Er baute quasi auf seiner Wahrheit auf. Und das Logische war klar, wir werden unsere Landessprache stärken. Die Menschen wollen ihre Sprache hören. Sie wollen das Evangelium in ihrer Sprache hören, damit sie es richtig verstehen, damit sie es im Leben auch ausleben können. Und zwar das Originalevangelium, nicht irgendetwas, was mal so über 10 Wege gegangen ist. Und deswegen begann er, die Bibel zu übersetzen. Und deswegen predigte er in Landessprache. Es gab in Prag in der Altstadt eine kleine Kapelle, das ist die Bethlehem-Kapelle. Und dort hielt er im Laufe von ungefähr 12 Jahren über 3000 Predigten. 3000 Predigten. Der war richtig aktiv. Und dieser Jan Hus, also war ein Geistesmensch. Er war bewegt von diesem Gedanken des Evangeliums, von Jesus Christus, wie er in der Bibel steht, wie man ihn dort erleben kann. Und er wollte seinem Volk diesem Jesus nahe bringen. Und er hatte über 3000 Predigten dort in dieser Bethlehemskapelle in Tschechisch. Wie ist es denn, wenn so ein großer Machtbereich der amtierenden Kirche da ist und man hat jetzt einen eigenen kleinen Bereich, den man gründet und für sich entdeckt und auch für andere entdeckt? Dann gibt es Kampf. Es gibt Streit. Es gibt, wie soll ich sagen, da geht es zur Sache. Wenn jetzt die Kirche sagt, die Kirche hat Autorität, was die Kirche sagt, ist wahr, wie kommt man am besten dagegen an? Wohlgemerkt möchte man den kirchlichen Raum ja nicht verlassen. Man möchte ja Christ bleiben. Wie kommt man dagegen an? Ja? Aber wenn du jetzt sagst, ja, finde ich sehr interessant den Gedanken, wenn du jetzt sagst, nur was Gott sagt, ist wahr, dann sagst du ja indirekt, manchmal ist das, was die Kirche sagt, nicht wahr.
Das kann sein.
Ja. Genau. Das ist das Problem. Jan Hus sagte deswegen schon im Vorgriff auf Luther, sola scriptura oder scriptura sola oder so. Also allein die Schrift ist Maßstab. Damals hatte die Kirche gesagt, der Papst legt letztgültig die Schrift aus. Was der Papst sagt, ist Wahrheit. Und es ist ja auch wirklich so, dass die Schrift manchmal schwer zu verstehen ist und man sie verschieden auslegen kann. Es ist also ein einfaches System. Was der Papst sagt, ist Wahrheit. Jan Hus sagt, das Gewissen ist frei und allein die Schrift gilt. Das, was wir kennen, allein die Schrift gilt, und manchmal so auf den Buchstaben herumreiten und dann sagen, oh, und das steht doch genauso hier. Das war damals gar nicht Thema. Thema war, dass man sich aus der Autorität der Papstkirche herauslösen konnte, ohne den Glauben zu verlieren. Es war wichtig, um, wie soll ich sagen, die Bindung des Menschen, man ist ja in dem Bereich gebunden, zu lockern, um die andere Bindung, die der Wahrheit näher steht, nämlich dem Evangelium, zu kräftigen. Und das Interessante war, dass gerade in der großen Kirche so oft das Evangelium mit den Füßen getreten wurde. Und so wendete sich der Jan Hus auch gegen den Reichtum der Priester und auch der ganzen Mönchsbewegung. So viel Interessantes auch die Mönchsbewegung gebracht hat. Natürlich, ich habe gesagt, zu Anfang steht Wahrheit, dann kommt Erfolg, dann kommt Macht und dann kommt Missbrauch. Das ist also immer so eine Geschichte, ja? Und so wendet er sich dagegen und sagte, ein Priester unseres Herrn Jesus Christus ist arm. Und er hatte noch viel mehr interessante Ideen. Er sagte, das Gewissen ist heilig. Nicht soll der Mensch gegen sein Gewissen handeln müssen. Die Bibel ist die einzige Autorität in Glaubensfragen. Und auch die Gottesdienstformen müssen nicht fest sein, fest vorgeschrieben. Na, das war vielleicht ein Thema. Könnt ihr euch vorstellen, wie da die Post abging? Was das für reformatorische Ansätze waren? Auch die Priester hatten keine besonderen Vollmachten. Das, was ein Priester durfte, das durfte nach Jan Hus auch der Laie. Dann könnte man gleich fragen, na, wozu denn überhaupt noch Priester? Ja, wir lesen im Evangelium und ihr seid Könige und Priester des Höchsten. Jedem, der Jesus Christus nachfolgt, ist so ein Priesteramt nahegelegt. Er kann es ausfüllen in einer inneren Wahrheit und in einem Bereich, der von einer großen Natürlichkeit gezeichnet ist, in dem andere sich wohlfühlen können. Aber man kann doch sowas nicht kaufen. Da gibt es ja diesen Namen Simonie. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Simon, das ist der Zauberer Simon, der gesagt hat hier zu Petrus, oh, das möchte ich auch haben, wie viel Geld willst du haben? Man kauft Ämter. Das war überhaupt nicht gut in Jan Hus' Augen. Damals ist es üblich gewesen in der katholischen Kirche, dass die Laien, das heißt das Fußvolk, nur die Oblate, das beim Abendmahl das Brot bekam, den Kelch nicht. Jan Hus sagte, auch dem Laien steht der Kelch zu. Das ist in der Bibel nicht anders überliefert. Also Brot und Kelch, beides soll auch der Laie bekommen. Witzigerweise ist es so, dass in der katholischen Kirche, wie ist es dann dazu gekommen, dass dieser Kelch für die Laien abgeschafft wurde? Ich weiß nicht, wer aus der katholischen Kirche kommt, so ein bisschen. Es war, glaube ich, irgendwann mal, wahrscheinlich war es mehr aus praktischen Gründen geschehen, dass man gesagt hat, ach, das ist eine zu große Pamperei, keine Ahnung, für die Laien reicht es aus, wenn sie nur in eine Oblate kommen. Ist einfach hygienischer und so weiter und so fort. Ja, ihr kennt ja die Geschichten. Einfach so eingeführt worden, ohne großartige theologische Begründung und auch einfach so akzeptiert worden. Da hat niemand nachgefragt. Und dann war es Gesetz. Und jetzt wollte Hus wieder zurück und der Aufschrei war groß. Heute in der katholischen Kirche ist es sehr wohl möglich, auch wieder den Kelch zu bekommen. Ist schon interessant, wie Entwicklung geschieht. Jan Hus brachte den Leuten Jesus Christus nahe. In seiner Botschaft, so wie wir sie auch im Gottesdienst Sonntag für Sonntag hören dürfen, wie wir ihn in unser Leben aufnehmen können und in ihm leben können und so auch den eigenen Bereich für andere wohl gestalten können. Im Jahre 1408 wurde er trotz großer Beliebtheit beim Volk, verlor er sein Priesteramt. Na klar, solche Reformgedanken, die ließen nicht lange auf sich warten, auf Gegenwind. Im Jahre 1410, zwei Jahre später, wurde er aus Prag verbannt und durfte nicht mehr Professor der Prager Universität sein. Und dennoch kehrte er hin und wieder mal nach Prag zurück, im Jahre 1412 zum Beispiel, um in der Bethlehemskapelle zu predigen. Und da er so einen großen Rückhalt beim Volk hatte, beim tschechischen Volk, wussten die Herrschenden auch sich nicht anders zu helfen, als ihn zu dulden, zähneknirschend. Jedenfalls der König Sigismund, der damals über das Gebiet herrschte, er berief im Jahre 1414, wieder zwei Jahre später, ein Konzil ein in Konstanz. Und auf diesem Konzil sollte unter anderem über die Frage von Jan Hus entschieden werden. Der König Sigismund gewährte dem Jan Hus zu diesem Konzil freies Geleit. Das heißt, es ist eine Garantie dafür, geh dorthin, so wahr ich König bin, dir wird nichts passieren. Jan Hus ging auf dieses Konzil. Es dauerte nicht lange. Er wurde festgenommen, eingekerkert. Und eingekerkert ist nicht so einfach Gefängnis wie bei uns, sondern das ist richtig hart. Er wurde schwer krank, genas wieder etwas und musste lange ausharren. König Sigismund protestierte etwas zum Schein gegen die Festnahme, unternahm aber nichts weiter. Er brach quasi sein Versprechen mit der Begründung, na, so wie sich's rausstellt, ist doch Jan Hus ein Ketzer. Und einem Ketzer gegenüber gilt das Wort nicht. Toll. Das nenne ich Wahrheit. Jan Hus hatte mehrere Monate Zeit im Gefängnis, auch einigen Schriftverkehr zu pflegen. Und von ihm ist dort auch einiges überliefert. Zum Beispiel, was du vorhin sagtest, sagt er, heute bratet ihr eine Gans. Also eine Husa ist auf Tschechisch Gans und Hus sagt ja Gans. Aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Er wusste, dass eine Wahrheitsbewegung, eine Bewegung, die sich der Wahrheit widmet, und Evangelium ist so tiefe Wahrheit. Sie kann nicht untergehen. Selbst wenn er sterben sollte, sein Tod wird Samen sein und er wird ausgestreut werden. Er wird neu keimen. Eine Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Sie kommt immer wieder hoch. Und so bezog dann auch Luther dieses Symbol des Schwanes auch auf sich. Aber der Schwan ist weit mehr als Luther. Jan Hus sagte vor seiner Hinrichtung, das aber erfüllt mich mit Freude, dass sie doch meine Bücher haben lesen müssen, worin ihre Bosheit geoffenbart ist. Ich weiß auch, dass meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift. weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten. Wie geht es einem Menschen, der weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben hat, dafür, dass er die Wahrheit vertritt, dafür, dass er zu seinem Volk steht, dass er Dinge anprangert, die nicht stimmen in der Gesellschaft, und eine riesige Macht steht gegen ihn, wo er nicht an kann. Und man meint, wenn man den Rädelsführer tötet, dann hat man diese Bewegung unterdrückt. Wie geht es zu einem? Ist es nicht eine Analogie auch zu unserem Herrn Jesus Christus, der eben wegen dieser göttlichen Wahrheit angefeindet wurde, verachtet wurde von den Mächtigen, von dem Machtbereich, zum Kreuz geführt wurde und dort getötet wurde auf grausame Art und Weise? Ist es denn die Wahrheit wert, dafür vorzeitig aus dem Leben zu scheiden? Ist es sie wert, dafür zu kämpfen? Und dem Jan Hus war das nicht einerlei. Die Briefe zeugen von dieser inneren Angespanntheit, manchmal auch von der Verzweiflung, von dem Leiden, von dem, aber auch wieder das Größere sehen und zu dem Größeren stehen. Jan Hus wurde im Jahre 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, mitsamt seinen Schriften. Er wurde zu Asche. Doch aus der Asche entstand ein Schwan. Und wir als Freikirche sind so eine Feder von diesem Schwan. Die Bewegung der böhmischen Brüder ging weiter. Sie hatten unglaublich eine wechselhafte Geschichte. Viele Strömungen, viele Bewegungen. Und irgendwann kamen dann böhmische Brüder rüber zur Oberlausitz, nach Herrnhut. Graf Nikolaus von Zinzendorf hat dort eine Sammlungsbewegung gehabt. Die Brüdergemeine Und die Brüderbewegung, die wir auch noch in den heutigen Tagen kennen, speist sich aus diesen Quellen. Sicherlich ist manches anders, manches neu, aber sie lebt davon, dass Menschen für die Wahrheit in den Tod gegangen sind. Dass wir heute die Bibel lesen dürfen, dass wir sie verstehen dürfen, dass wir frei uns versammeln dürfen, frei unsere Form des Gottesdienstes festlegen können, dass wir Gewissensfreiheit in bestimmten Grenzen sicherlich haben, das haben wir Menschen zu verdanken, die für uns gekämpft haben, für das Evangelium. Und Jan Hus ist einer davon. Ich lese euch zum Schluss einen Brief an die Gläubigen in Prag, den er geschrieben hat in der Kerkerhaft in Konstanz. Johannes Hus. In der Hoffnung, ein Knecht Jesu Christi, allen, die Gott lieben und sein Wort bekennen und auf die Offenbarung ihres Heilands warten, mit welchem sie ewig zu leben wünschen, denen sei Gnade und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesu Christo, der sich zum Opfer für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von der gegenwärtigen argen Welt und der ewigen Verdammnis nach dem Willen Gottes des Vaters, welchem sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Seht, wie der Schöpfer, Herr und König der ganzen Welt in der Erniedrigung seiner Menschheit so vieles unschuldig erlitten hat. Wie diente er doch uns Sündern, indem er Hunger und Durst, Frost und Hitze, Wachen und Schwachheit, Arbeit im Lehren und Schmach von den Schriftgelehrten und Priestern erduldete, so dass sie ihn einen Säufer, einen Fresser, einen Teufelsmann, einen Gotteslästerer schalten und sagten, er sei nicht von Gott. So, dass sie ihn zu einem Ketzer machten, ihn exkommunizierten, ihn aus der Stadt führten, ihn kreuzigten als einen Verfluchten. Und wenn nun Christus solche Verfolgung von den Priestern erlitten hat, der doch alle ihre Kranken ohne Entgelt mit einem bloßen Worte geheilt, Teufel ausgetrieben, Tote auferweckt, den Willen Gottes gelehrt, keinem Menschen einigen Schaden getan, noch eine Sünde begangen, sondern bloß ihnen ihre Bosheit aufgedeckt. Was wundern wir uns dann, wenn auch heute zutage die Diener des Antichrists, die noch geiziger, üppiger, grausamer und listiger sind als jene Pharisäer, die Knechte Gottes verfolgen, schmähen, verfluchen, verbannen, gefangen setzen und umbringen? Wir aber wollen für sie zu Gott bitten, auf dass, wenn einige unter ihnen auserwählt sind, sie zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht werden. Gott verleihe euch Beständigkeit und erfülle euer Verlangen um des Verdienstes Jesu Christi willen mit allem Guten, der für uns den schmählichen Tod erlitten und damit uns ein Beispiel gelassen hat, dass wir gleichermaßen nach seinem Willen leiden sollen. Amen.